Die violette Wiederauferstehung, sie ist vollbracht. Der Mount Rushmore wird mit dem Gesicht von Stefan Helm ergänzt. Shoutout an User Sebastian und alle reden über Abu Berry. War dieser Saisonstart der Wiener Austria einfach ein ganz großer Prank? Und wenn ja, ich meine, der war sehr teuer. Aber was ist los in den letzten Wochen mit den Veilchen?
Läuft wieder.
Ja, wie kann man sich diese Leistungssteigerung erklären? Vielleicht mit ein paar Worten mehr.
Noch mehr als läuft wieder, okay.
Ja.
Also erstens einmal haben sie zur Saisonstart, ergebnistechnisch war das halt überhaupt nichts, aber sie waren phasenweise ja nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse vermuten haben lassen. Aber sie haben sich jetzt halt vor allem defensiv wieder stabilisiert, nutzen vorne größtenteils die Chancen, die sie haben. Hat einfach ein bisschen gedauert, dass sich die Mannschaft findet in der Saison. Obwohl jetzt personaltechnisch nicht so viel verändert wurde.
Nicht so viel verändert, sie haben eigentlich sogar wichtigen Spieler verloren mit dem Dominik Fitz, aber dass die Mannschaft zusammengefunden hat, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn ich kann mich erinnern nach der dritten oder nach der vierten Runde, als ein Manfred Fischer ziemlich sprachlos beim Interview gestanden ist und gemeint hat, das ist keine Mannschaft, wir haben kein Herz und jetzt eigentlich knappes Monat oder ein bisschen mehr als ein Monat später gibt es die ganzen Videos aus der Rapid-Kabine gerade, wo ein Manny Fischer diesen Team Spirit sehr lobt und dass er immer davon geträumt hat, mit so einer Mannschaft zu spielen. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu damals, zum Saisonstart, dass die Austria sich einfach jetzt wieder gefunden hat.
Ich glaube, so in den ersten vier Runden haben wir immer die Defensive ein bisschen kritisiert, der Austria. Da hat man jetzt ein bisschen Stabilität einfach reingebracht. Also in den ersten vier Runden hat es drei verschiedene Abwehrreihen gegeben. Seither haben sie eigentlich Wiesinger, Radonjic und Alexander Dragovic als ja, die Main-Dreier-Abwehrkette herauskristallisiert. Siehst du es anders?
Nein, auch als Mangel an Alternativen.
Ja, aber sie machen es ganz gut, finde ich.
Und jetzt ist Wiesinger gesperrt. Jetzt wird es dann relativ eng. Ich weiß nicht, ob es sich ausgeht bis nächste Woche, dass Dean Blavatic wieder fit wird. Wenn nicht, rutscht entweder Reini Ranftl in die Innenverteidigung rein, das ist ja was, was wir die letzten zwei Partien schon gesehen haben im Laufe der Partie, oder Alexa Ilic oder Ifeanyi Ndukwe feiern ihr Bundesliga-Debüt.
Und das natürlich Optionen. Wie wichtig waren die Implementierungen in den letzten vier Runden von Radonjic und Šaljić? Weil die haben in den ersten Runden nie von Beginn an gespielt. Dann ist ja gerade dieser Cut gekommen mit Jürgen Werner, zieht sich ein bisschen zurück, nur mehr ist ein Investor da. Und auf einmal sind ein Radonjic und ein Šaljić immer in der Startelf.
Hat jetzt aber, glaube ich, nichts mit dem Rücktritt von Jürgen Werner als Sportvorstand zu tun. Sondern vielleicht vor allem Šaljić einfach damit, dass das Dominik Fitz verkauft wurde. Alex Dragovic hat es gestern ganz gut gesagt, du verlierst natürlich mit Fitz eine gewisse Qualität, aber es kommt jetzt an einen Šaljić rein, der andere Qualität mitbringt, vor allem was das Spiel gegen den Ball auch angeht.
Ich glaube, es ist ja immer eine Chance, wenn so ein Dreh- und Angelpunkt den Verein verlässt, wo natürlich ein bisschen so das Spiel auf Fitz zugeschnitten war, dass eben andere dann in die Bresche springen und eben mit der Verantwortung auch wachsen. Und ich glaube, das hat man in den letzten Wochen bei der Wiener Austria schon auch gesehen.
Vor allem, du musst sie auch nicht kitzeln, die sind ja auch heiß drauf, die wollen ihre Chance jetzt ergreifen und nutzen. Ich denke mal auch, Spieler wie zum Beispiel ein Radonjic jetzt in der Innenverteidigung, der profitiert und lernt ja auch komplett davon, dass ein Alex Dragovic an seiner Seite ist. Und der wächst dadurch auch an den ganzen Aufgaben, die es in der Bundesliga einfach gibt. Und bislang machen sie es auch einfach sehr, sehr gut.
Ich weiß, wir haben in den letzten Wochen immer, ein User hat uns schon mal darauf hingewiesen, dass wir nicht immer diesen Vergleich mit der Vorsaison ziehen sollen. Aber das überlassen wir einfach den Selchroller via YouTube. Der hat nämlich geschrieben, mich erinnert diese Saison ein bisschen an die vergangene. Rapid am Anfang sehr gehypt, Sturm macht still und heimlich ihre Punkte und die Austria zündet aus der Krise heraus einen Siegeslauf. Also mir erinnert das auch sehr an die Vorsaison, auch wenn man dann zum Beispiel sieht, wie es beim GRK gerade abgeht oder nicht abgeht, besser gesagt. Punktetechnisch, klar müssen wir über die Performance von Rapid sprechen. Hat der Andreas Fröhlich geschrieben, wie erklärt ihr die komplett ambitionslose Leistung von Rapid heute? Fehlt ja nicht nur am Spielerischen, sondern von außen vor allem an der Einstellung. Kein Kampf, kein Beißen, kein Erzwingen, nix. Eine einzig gelbe Karte wegen Reklamierens sagt ja vieles.
Das stimmt vollkommen. Mir hat bei Rapid schon so dieser letzte Wille und dieses klassische Kämpfen, Kratzen, Beißen, was du in einem Derby einfach brauchst, gefehlt. Noch dazu haben sie was mich sehr verwundert, im Spielaufbau viele, viele Fehler sich geleistet. Das Mittelfeld war auch oft einmal nicht existent. Peter Stöger finde ich jetzt nach dem Spiel auch super auf den Punkt gebracht. Die Austria hat einfach jeden Fehler, den wir gemacht haben, ausgenutzt. Und dann bin ich jetzt auch so freundlich, selber mal einen Kommentar von 16er Niki auf Twitter. War das 2:1 der ausschlaggebende Punkt für die Rapid-Niederlage? Ja, auf jeden Fall. Da hast du gemerkt, jetzt geht gar nichts mehr zusammen. Und das war auch einfach Fakt. Mit dem 1:2 aus Rapid-Sicht war das Spiel für die Grün-Weißen gelaufen. Dann ging kaum noch etwas zusammen.
Ich war ein bisschen überrascht, dass Grigic nicht gespielt hat. Oder zumindest dann, als er ein Ziel rausgenommen hat, gekommen ist als klassischer Sechser. Grigic ist für mich der Derby-Spieler. Das ist so einer, da brauchst du keine Sorgen wegen was kämpfen und kratzen, beißen, erzwingen, machen. Weil ja, das ist halt einer, der marschiert, der die Mannschaft mitnimmt, und das wäre vielleicht einer gewesen, den du in so einem Match brauchst.
Wir haben es eh vorher ganz kurz besprochen. Mich erinnert das einfach immer an die frühere Zeit noch, als ein Stefan Kulowitz gespielt hat. Der hat die großen Partien gegen Salzburg, Sturm, Austria gefühlt immer gespielt, weil da hat es dieser Kampfgeld einfach gebraucht.
Lukas Grigic gespielt unter Anführungszeichen.
Geackert.
Ja, nein, hat wirklich gearbeitet. Ja, ja, das hat es halt gebraucht. Ja.
Und das ist halt eben auch ein Lukas Grigic. Und vielleicht hat es diese Eigenschaften und Tugenden für Rapid einfach gebraucht. War dann auch überrascht, dass er ein Ziel rausgenommen hat und den Gulliksen gebracht hat. Klar, sie waren im Rückstand, sie mussten offensiver werden. Aber sein Fehlen war schon augenscheinlich.
Die Austria hat das schon schlau gemacht. Also sie haben es geschafft, diese Rapid das Tempo rauszunehmen. Weil, also mir fallen jetzt nur ganz, ganz wenige Konstellationen ein, wo ein Rapidler gegen einen Austrianer aktueller Laufduell verlieren würde.
Mhm. Hat man gesehen bei Niki Wurmbrand gegen Lee, also beim Tor der Austria, ich glaube, der hat innerhalb von einer Sekunde 30 Meter Rückstand aufgeholt, aber dann war er halt überfordert, weil er kein Verteidiger ist, der Niki Wurmbrand, und hat dann eben diesen Zweikampf auch verloren.
Er war sogar zu schnell in dem Moment.
Ja, also. War überrascht, dass Lee so langsam ist.
Nein, aber die Austria hat es geschafft, auch diese Stärke komplett rauszunehmen aus dem Spiel, und dementsprechend ist Rapid dann wenig eingefallen. Und ja, natürlich, der Spielverlauf hat schon auch viel für die Austria getan.
Also gerade in dieser Euphorie des Ausgleichs, du startest in die zweite Halbzeit, machst gleich den Ausgleich und eigentlich eine Postwende, die direkte Antwort, und das war wirklich unfassbar stark auch gespielt von Austria. Also das muss man schon einmal erwähnen, dieser Angriff über 3-4 Stationen, er ist haltbar.
Ja, das glaub, musst du Niki
musst
Hede
den
schon
halt erhalten. Aber trotzdem, der Spielzug davor, der war Bombe.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, Finn Berry natürlich ein Wahnsinnsmoment, glaube ich einfach. Er spielt bis dato eine sehr gute Partie, dann verursacht er diesen Elfmeter und dann gleich im Gegenzug schießt du deine Mannschaft im Derby wieder in Führung. Also das muss wahnsinnig verrückte 2 Minuten, insgesamt 3 Minuten gewesen sein für den Berry selber.
Abu Berry generell sehr im Fokus gewesen für viele, der MVP des Wiener Derbys bzw. der Bundesliga-Runde. Gab auch ein paar Fragen, zum Beispiel Hannes Ja, Twitter. Wieso stand Berry nach dem Elfer-Foul noch am Platz? Hätte er mit einer gelb-roten nicht unter die Dusche gemusst? Oder Simon Matuschka, Elfer Berry gelb, Jubel nach dem 2:1, Berry gelb? Fragezeichen. Ich würde beides verneinen.
Es war ein Elferfall, es war jetzt aber kein Gelbfall, finde ich. Ja. Also ist schon okay. Schiri Altmann hat nach dem Spiel ja auch gesagt, er hat keine rücksichtslose Attacke von Berry gesehen, die eine gelbe Karte gerechtfertigt hätte. Wiederum muss man auch sagen, Alex Dragovic zum Beispiel hat schon auch erwähnt, dass sie Glück hatten, dass Berry da nicht gelb sieht. Jubel nach dem 2:1.
Ist aber ganz normaler
weil
Jubel.
Er gejubelt hat, ja. Oder?
Also, ich verstehe auch nicht, wo soll ich denn hingehen? Ist mir schon klar, es sind keine Austria-Fans im Stadion, aber irgendwo muss natürlich hingehen, und ich hätte es jetzt auch nicht so provokativ gefunden. Also, es sind dann natürlich viele Becher Richtung Berry geflogen, aber wenn man sie nicht einmal irgendwie Richtung Seitenlinie bewegen darf, ja, dann braucht man gar nicht mehr jubeln. Also, ich verstehe natürlich, dass die Emotionen da bei den Rapid-Fans ein bisschen übergekocht sind, und ich hätte jetzt eher dieser Jubel, dieser demonstrative Jubel vorm Block West nach dem Assist zum 3:1, das hätte ich eher provokativ eingestuft, aber der Jubel nach dem 2:1 war eigentlich ganz normal.
Ja, da gehe ich komplett mit euch mit. Also ich hätte da weder bei dem Elferfall noch eben für den Jubel von Berry, da hat es noch eine gelbe gegeben, gelb-rot. Dusche hat er dann leider eh auch bekommen bei seiner Auswechslung.
Ja, war eine kuriose Szene. Also ich weiß schon, es gibt die Regel, dass der Spieler bei der nächstmöglichen Seitenlinie rausgehen muss, wenn er ausgewechselt wird, ihn da aber den ganzen Block West entlang gehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht anders lösen kann, aber er hat das sehr seelenruhig gemacht. Das war ihm relativ wurscht eigentlich.
Es war auch im Interview, danach hat er gesagt, ja, also er hat es wirklich so trocken wegmoderiert, also wäre es ihm einfach komplett wurscht, er hat aber das beste Spiel vielleicht seiner Karriere jetzt abgeliefert, aber gerade diese Aura, die der Barry verkörpert hat gestern, die macht ihm halt auch so stark.
Bei der Austria sagt man ja eh, dass der Barry ein bisschen zulegen muss. Bier macht eh dick. Also von daher, wer weiß.
Aber ich finde es ja, ich weiß, es wird immer darüber gesprochen, dass er zu dünn ist, dass er zu Zahnstoch ist, dass er so eine Nudel ist. Aber ich habe auch gerade in der Vorbesprechung darüber gesprochen, Sergio Busquets hat eine ähnliche Position begleitet, beziehungsweise die gleiche Position. Und der Busquets ist auch, hat auch keine... Der Körper, 60 Kilo würde ich jetzt mal sagen.
Nein, der Körper aber von einem Busquets ist schon, schon noch ein muskulöserer als ein Barry.
Ich meine, Barry ist 1,90, damit hat er grundsätzlich einmal physisch schon einen ganz guten Stand, aber er ist vom Körperbau halt, glaube ich, einfach keiner, der das schaffen würde, sich so richtig aufzublasen.
Ja. Das ist ja bei mir das Gleiche. Ich bin da total schwarz, dass ich so dicker wird.
Der Busquets ist 1,89 übrigens.
Ja, also schon, komplett. Das ist
dieselbe Körpergröße, aber vom körperlichen, naja, weiß ich nicht.
Bleiben wir beim Thema Abo Barry. War natürlich ein großes Thema in der Community. Der Julian hat die Frage gestellt, muss die Austria alles für eine Verlängerung von Barry nach der Generational Performance heute unternehmen? Da Ronja und Flo via Instagram, wie viele Millionen bringt Barry der Austria ein und Barry Glaser 5? Wann gewinnt Abo Barry den Ballon d'Or? Gehen wir es durch.
Okay.
Erste Frage.
Let's go. Also ich habe geglaubt, wir fangen es von unten an. Wann gewinnt Abo Barry den Ballon d'Or?
Okay, können wir auch machen.
In der Saison wahrscheinlich mangels Europacup-Auftritte könnte es eng werden, denke ich. Muss die Austria alles für eine Verlängerung tun? Vertrag von Abo Barry läuft 2026 aus. Die Austria hat aber die Option auf eine Verlängerung bis 2027 zumindest. Die werden sie ziehen. Es wird aber natürlich im Hintergrund schon aktiv an einer Vertragsverlängerung gearbeitet. Je nachdem, wie lang dann diese Vertragsverlängerung ausfällt, umso mehr Geld wird Abo Barry der Austria einbringen. Aber ich gehe davon aus, dass spätestens im Sommer dann ja
sich die Wege trennen. Aber heute ist er wirklich monetär für die Austria. Genau. Sehr gut, hätte ich nämlich auch gesagt. Also ich habe auch die Befürchtung gehabt, dass es wieder so ein ähnlicher Fall wird. Der Vertrag läuft aus und die Austria schaut im Grunde durch die Finger, bekommt gar nichts. Aber wenn es jetzt diese Option gibt, dann wird man so gescheit sein, um diese zu ziehen.
Davon ist auszugehen.
Aus Barry Gold zu machen.
Also den Ballon d'Or, du hast ja mal gemeint, Harald, dass er mit Gambia bei der WM 2030 ordentlich aufzeigen wird. Ich sage dir, da hole den Ballon d'Or.
Okay.
Du hast ja, was hast du gesagt? Im Halbfinale, ja, bis ins Halbfinale. Viertelfinale stoßt es zu.
Na schau. Okay. 2030 Ballon, okay.
Mit Konaté vom SKU Erdl aus Amstetten. Na schau mal. Und abschließend zu diesem Thema. Kahn, Atasoy, könnt ihr die Austria eine ähnliche Serie wie im Vorjahr zutrauen? Die Chance ist definitiv vorhanden.
Naja, wenn sich die Mannschaft selber zutraut, und das tun sie ja. Sie sprechen ja von diesem Spirit, der letzte Saison da war, der ist wieder da.
Ubuntu ist wieder
Ubuntu.
Da.
Ja, das haben sie das auch schon genauso gesagt?
Nein, weiß ich nicht.
Nein? Nein. Okay, es ist nur mal der Team Spirit.
Ich finde es einfach so, ich finde es wirklich so strange. Wir haben vor 3 Wochen, beziehungsweise ich glaube, das war der eine Episode, wo ich im Urlaub war, wo ihr darüber gesprochen habt, ja, Stefan Helm, der wird die Länderspielpause höchstwahrscheinlich nicht als Austria-Trainer überleben.
Nein.
Und dann doch habt ihr gesagt.
Nein.
Hast du gesagt?
Nein. Nein.
Du
hast es gab, gesagt. Nein, es gab doch zwar immer diese Fragen, aber wir haben gesagt, den Helm werden sie jetzt nicht raushauen, nur weil es jetzt am Anfang stottert. Schaust du an. Ja, du hast es ja, glaube ich, nicht gescheit angehört damals. Ja,
du hast gesagt, du bist da nicht sicher, ob er noch...
Nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass er zumindest die Länderspielpause...
Du hast so einen Schmunzler gemacht, so Alter, geh bitte, der ist sicher nicht mehr dran. So, da stelle ich dir jetzt einfach okay, einmal.
Alles
so
gut.
Na, und jetzt halt diese Siegerserie. Du gewinnst gegen Sturm Graz, du drehst diese Partie gegen Ried, das ist 0-2 in einer 3-2 und jetzt der Derby-Sieg. Also sie haben im Vergleich zu Vorjahr auch mehr Punkte geholt nach 8 Runden. Diese Saison 13, damals waren es 9.
Man muss dazu sagen, in 3 Runden kommt Red Bull Salzburg und da gewinnt die Austria sowieso einfach nie.
Ja, aber vielleicht gibt es ja da eine neue Zeitrechnung.
Wer weiß.
Nur ganz kurz eben, dieser Austria-Aufschwung ist schon noch ein bisschen für mich Eggestein, weil der hat einfach, seitdem er gegen Sturm getroffen hat, das 1-0, das Wichtige in Graz, seitdem hat er einfach immer einen Scorer gebracht. Also hält jetzt dann nach diesen 3 Spielen seit Sturm bei 2 Toren, 2 Assists und auch seine Körpersprache und den Aufwand, den er betrieben hat, der ist mir beim gestrigen Derby besonders aufgefallen, von den Austrianern auch.
Also vor allem der Assist.
Der Assist.
Zum 1-0. Also einerseits, wie er da Royao stehen lässt mit dieser einen Körpertäuschung und dann den Pass aber perfekt temperiert in die Tiefe schickt, Richtung Lee. Also es war...
Ja, der hat auch noch ein bisschen gebraucht, wieder reinzukommen. Ne? Ja. Aber jetzt momentan hat er seinen Lauf.
Absolut. Wir hacken das Wiener Derby ab und machen weiter mit dem Steirer-Duell zwischen Sturm und Hartberg. Laut Manfred Schmidt gab es einen Aufreger. Er meinte gegenüber Sky, dass das 1-0 von Sturm in der Nachspielzeit nicht regulär zustande kam. Wie seht ihr das? Also ich habe mir diese Szene in der 95. Minute, glaube ich, auch 10, 20 Mal angeschaut und ich habe hier kein Foul gesehen von Spendlhofer.
Von Hierländer an
Spendlhofer. Entschuldigung, Hierländer, ja.
Ja, es ist schon ein bisschen eine Rangelei beim Einlaufen bei dieser Freistoßflanke. Ist eine, ja, mit kannst eventuell ein Foul geben, aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, Skandal oder er muss das pfeifen. Aber ja, es ist eine Szene, die man vielleicht geben kann. Aber ich meine, klar, dass Manfred Schmidt anpisst ist nach so einer Partie, wo es in der 95. dann durch ein unglückliches Eigentor das 0-1 kassiert.
Na, vor allem schon wieder eigentlich. Die Schlussphase gegen Rapid ja auch, dann noch das 0-1 kassiert. Jetzt da halt eben wieder dieser Fall. Ich tue mir da auch ganz schwer, ich habe mir die Wiederholung auch ein paar Mal angeschaut, aber wenn es pfiffen wird, dann verstehe ich es. Ich finde es aber auch gut, dass sich dann der VAR nicht eingemischt hat, weil es war für mich jetzt auch nicht diese klare Fehlentscheidung.
Mhm. Genau. Das, was man
letzte Woche. Also da finde ich gut, dass dann der VAR mal die Füße stillgehalten hat. War ja nicht in jeder Partie so. Aber da kommen wir dann eh noch zu sprechen.
Aber wieder mal eine gute Performance auch von Habeck, muss man sagen. Aber sie belohnen sie halt nicht. Ich glaube, das ist das große Problem in dieser Saison von Hartberg, dass sie wirklich sehr viele Spiele auf Augenhöhe auch mit den Top-Teams haben. Wenn wir zurückdenken an die Partie in der Südstadt gegen Red Bull Salzburg, wo man eigentlich Salzburg auch dominiert hat. Und am Ende gibt es keinen Punkt. Und jetzt wieder gegen Sturm bis zur 95. Minute gut dagegen gehalten. Sie haben gute Chancen gehabt. Ja, klar, Sturm auch, aber trotzdem ein Punkt wäre da schon gerecht gewesen.
Machen wir aber keine Sorgen am Hartberg.
Nein.
Ja, nicht. Und jetzt kommt dann irgendwann einmal die Rückkehr ins eigene Stadion.
Ja.
Also ich sehe Hartberg nach wie vor als Mitkandidat auf die Meisterrunde.
Ich muss auch sagen, mir gefällt einfach der Hülsmann einfach als Torhüter sehr, sehr gut. Also auch wenn er bislang jetzt nur 2 Spieler zu 0 gehabt hat, aber was der zeitweise für Paraden rauszahlt, ist schon aller Ehren wert. Da am Ende hat er nicht viel machen können.
Ja.
Doppelbitter eigentlich jetzt im Nachhinein für Rapid halt eben auch, weil jetzt ist Sturm durch dieses Eigentor von Winscher, der ja Rapid-Leihspieler ist bei Hartberg, nochmal um 2 Zähler näher rangerückt an Rapid.
Ja, nach Verlustpunkten Sturm auf Platz 1 und im Grunde machen sie da weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben. Sie spielen vielleicht nicht den überragenden Hurra-Fußball, aber sie holen die Punkte. Christoph Suster via YouTube hat geschrieben, insgesamt hat man heute gesehen, warum Sturm immer noch mein Titelfavorit Nummer 1 ist, die Fähigkeit zu gewinnen, ohne zu glänzen. So fasst eigentlich sehr gut zusammen, finde ich.
Ja, definitiv, ja.
Und Hödel Marcel via YouTube. Wie schätzt ihr die bisherigen Leistungen von Sturm ein? Besonders aus dem eigenen Lager hört man ständig die Kritiker, aber nach Verlustpunkten steht man auf Rang 1 aktuell und die Mannschaft hat nach wie vor enormes Potenzial. Könnte Sturm richtig gefährlich werden, sollte das Werkel mal richtig ins Laufen kommen. Ich glaube, das ist das Werkel, so wie es läuft bei Sturm. Also vielleicht muss man eben da ein bisschen so denken, es ist jetzt nicht der große Offensivfußball oder wo du jeden Gegner 5-0 an die Wand nagelst, aber wenn du deine Punkte holst, ich meine, so ist Sturm in den letzten 2 Jahren 2-mal Meister geworden.
Das, bitte.
Entschuldigung. Eben, Sturm war gefühlt in der Vorsaison, die Dreiviertelsaison in der Krise, zumindest da hat man ihnen das mitunter anzudichten versucht. Ich meine, die sind
auch
Meister
wir.
Geworden, ne?
Auch
ja.
wir,
ja. Und die sind Meister geworden und jetzt sind sie nach Verlustpunkten wieder das beste Team der Liga, sollten sie gegen die WSG den Nachtrag gewinnen. Also ja, vielleicht ist die Erwartungshaltung an das Spiel des SK Sturm zu hoch.
Ja, ich meine, einerseits auch verständlich ein bisschen gestiegen, wenn du jetzt da 2-mal Meister wirst und natürlich den Cup auch das eine oder andere gewonnen hast, außer letztes Jahr. Aber 8 Runden sind gespielt, 7 Partien hat Sturm erst gespielt und sie haben jetzt schon mehr Punkte als in der letzten Saison zu dem Zeitpunkt nach 7 Spielen. Jetzt haben es 15, letzte Saison waren es 13. Ich finde, das Werkel bei Sturm läuft eh, wenn auch nicht ganz einwandfrei, aber ja, es funktioniert doch eh schon um Himmels Willen.
glaube, der Eindruck der Saison wird natürlich auch ein bisschen bestimmt von dem Europacup aus gegen Bodo Glimt, wo man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet hat, und dann gehst du halt so unter im Hinspiel, das tut dann halt schon weh, und das,
ja, diese Europa,
sind auch die Nachwehen.
Die Europacup-Dämpfer, ja, die geben da vielleicht dann immer wieder diesen kleinen Rückschlag, beziehungsweise lassen das Ganze dann in einem schlechteren Licht dastehen. Mhm. Aber bislang, also Sturm braucht sich meiner Meinung nach, vor allem in der Bundesliga, ja, da hättest du nicht eine Krise an dich lassen. Ja.
1-0 gewonnen gegen Hartberg, aber nicht nur der Meister gewann, sondern auch der Vizemeister, knapp, Red Bull Salzburg feierte einen 2-1-Sieg gegen die WSG Tirol, wo die Stadionthematik endlich mal wieder aufgepoppt ist, und das macht mir Freude, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da mal Pläne sieht zur Adaptierung des Gernot-Lange-Stadions, denn das ist die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich eine Perspektive, eine Zukunft sehe für WSG Wattens. Wir brauchen nicht WSG Tirol, das war einfach eine Schnapsidee, sagen wir wie es ist. Du kannst nicht diesen Spot von Wacker Innsbruck einnehmen und sagen, du bist jetzt die Innsbrucker Mannschaft oder die Tiroler Fußballmannschaft, die bleibt Wacker Innsbruck auf ewig scheinbar, und auch zu Recht meiner Meinung nach, aber du kannst Wattens erobern, und das muss dein Ziel sein, das ist deine Identität.
Auf jeden Fall. Wir wünschen uns ja schon länger, dass die WSG einfach wieder zurück kann nach Wattens. Jetzt mit so einem neuen Stadion wäre das natürlich sehr wünschenswert. Ich bin nur ein bisschen überrascht über den Zeitraum, wie schnell das eigentlich gehen soll. Weil im Frühjahr soll angefangen werden, und im Herbst soll dann schon in Wattens gespielt werden. Ich finde es cool, ich finde es wünschenswert. Mir gefallen auch die ersten Fotos, die ich halt eben gesehen habe. Und es wäre einfach ein richtig wichtiger Reset-Knopf, den die WSG drücken könnte, vor allem in der Bundesliga. Weil auch wenn gegen Salzburg jetzt da über 4000 Fans im Stadion waren, es war zwar nicht voll, wie es vielleicht Thomas Letsch gedacht hätte, aber es ist ein wichtiger Meilenstein,
das wäre Meilenstein
für die WSG-Geschichte.
Ja, Umbau soll zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro kosten. Die Marktgemeinde Wattens wird sich finanziell nicht beteiligen, bleibt aber Eigentümerin des Stadions, aber am Pachtvertrag kann man offenbar ein bisschen was drehen, das heißt, das ist vielleicht einfach eine geringere Pacht dann und so eine Beteiligung. Letztendlich sollen es 5.300 Besucherinnen und Besucher Platz finden im neuen Stadion, davon sind 2.500 Sitzplätze, die Haupttribüne bleibt im Großen und Ganzen unverändert. Kommt ein neuer Gästesektor und es kommt eine neue Nordtribüne mit 800 Stehplätzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, wie gesagt, die WSG Tirol ist ein Wattener Verein und gehört nach Wattens.
Ja, dann kann man auch diesen Namen wieder streichen und back to the roots gehen, WSG Wattens, so wie man diesen Verein einfach auch wahrgenommen hat. Und wenn ich immer wieder zurückdenke an diese Saison 2018, 19, wo sie aufgestiegen sind in die Bundesliga, das waren schon coole Spiele damals auch in Wattens, da zum Saisonfinish. Also da hatten wir schon eine Stimmung erzeugen können. Diese Stimmung kannst du einfach am Tivoli nicht erzeugen als WSG, aber in Wattens wäre das auf jeden Fall definitiv möglich. Muss man schon auch noch erwähnen, Peter Radkoff in der Partie wieder getroffen. Sechstes Saisontor mittlerweile, hat er damit seinen Wert aus der Vorsaison einfach mal verdoppelt.
Wird es höchstwahrscheinlich, wenn er so weitermacht, auch noch vervierfachen. Also ich träume da auf jeden Fall das schon zu.
Ja, gute Chance, Torschützenkönig zu werden in der Saison.
Und abschließend noch zu dieser Partie, Lukas Hinterseer hat getroffen und da ist ja letzte Woche etwas aufgepoppt, denn er ist der langsamste Spieler der Fußballsimulation EAFC 26 mit einer Pace von 30, und das ist schon, das wird mir als Lukas Hinterseer wehtun.
Ja, vor allem Sprint und Beschleunigung 30.
Ja, also wirklich vom ganzen Spiel, nicht nur aus der österreichischen Bundesliga, sondern vom kompletten Spiel. Und das sind ja die vierte, fünfte englische Liga, ist mittlerweile abgebildet.
Ja. Aber man muss auch zu seiner Verteidigung sagen, es war ein Kopfballtor. Kopfballpräzision passt voll mit 67 und Sprungkraft 68. Also ich habe das schon gesehen. Ja. Übrigens, sein bester Wert ist Stärke, physisch. Danke. Ja. Mit 83 brauchst du ein paar Vergleiche, welche Spieler denselben Wert oder
anders
sind. Rodri hat 83, ein Lautaro Martinez, auch ein Stürmer, den man kennt, hat 80. Cristiano Ronaldo, das Muskelpaket, hat auch noch 80. Also,
was? Lukas Hinterseer hat
mehr,
bessere Physis
mehr,
als
mehr,
Cristiano.
Ja.
Ne, schon. Das ist ja geil, ja. Ja, also das können wir eigentlich abbringen. Lukas Hinterseer hat von der Physis her mehr Ratingpunkte erreicht als Cristiano Ronaldo.
Ja, das gibt mir viel mehr. Wurscht, ob ich langsam bin oder nicht.
Also Lukas, alles ist gut. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Ried gegen GRK.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht's natürlich zu der Sache.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ansa-Konferenz Episode 57. Wir geben uns als nächstes Ried gegen GRK. Gab im Grunde aber nicht viel zu sehen. Offensivtechnisch eher eine Mauerpartie. Da ist gar nichts passiert fast, sage ich mal. Also
Schüsse aufs Tor waren es?
Einer. Und der hat dann gleich in der Anfangsphase von
Van Dijk.
Genau. Und danach eigentlich die einzige Szene, über die wir wirklich reden müssen, nämlich über dieses nicht gegebene Tor von Oliver Steurer. Da hat er nochmal interveniert und den Treffer den Riedern gestohlen, muss man glaube ich fast sagen.
Ja, sehe ich auch so. Also meiner Meinung nach war es ein regulärer Treffer, was ist passiert. Cornerball wird zuerst einmal geklärt, kommt dann noch einmal rein. Materna will den Ball klären, trifft ihn minimal, aber doch. Steuer, der da vorher im Abseits gestanden ist, haut die Kugel dann rein und der VAR schaltet sich ein und nimmt das Tor zurück. Was
verstehe nicht.
Regeltechnisch nicht ganz gedeckt ist.
Ja. Also laut der Regelauslegung vom IFAB-Leitfaden spricht man von bewusstes Spielen, wenn der Verteidiger sich entscheidet, aktiv den Ball zu spielen, auch wenn der technisch dann schlussendlich misslingen sollte. Und das ist in diesem Fall ja passiert. Also Materna will den Ball rausspielen, er trifft ihn nicht und so kommt der Ball zum Oliver Steurer. Dadurch entsteht aber eine neue Spielsituation, sprich der Treffer von Oliver Steurer hätte zählen müssen.
Genau, er trifft ihn nicht, aber er trifft ihn nicht richtig, aber ja, er trifft ihn. Also er berührt.
Aber er will aktiv, also es ist nicht so, dass der Ball einfach an den Körper springt und davon geht er zum Steuerer, sondern er versucht den Ball aktiv rauszubefördern.
Eben, neue Spielsituation, Steuerer dann mit dem Treffer eigentlich zum 1-0, der zurückgenommen wird, und ich meine, die ganze Rieder Mannschaft hat es nicht verstanden, Steuerer hat es ja selber dann gegenüber Sky so beantwortet, mit je öfter ich mir das angucke, desto unverständlicher finde ich es. Und ja, da wurde die SV Ried um einen Treffer betrogen.
Auch Maximilian Senft hat sich nach der Partie dazu geäußert, hat dann nochmal auch Schiedsrichter Giesheimer in Schutz genommen. Es gibt so viele Schiedsrichter, auch in der Bundesliga, die ein super Gespür für so eine Situation haben und vor allem ein Spiel leiten wollen, ohne sich wichtig zu machen. Die Leistung von Schiedsrichter Giesheimer war heute aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Heute hat sich jemand anderer wichtig machen wollen.
In einem Keller in Meidling.
Ja, bitte. Also von dem her, Punkt für Ried und dem GRK. Wir müssen schon ein bisschen über die Performance vom GRK in dieser Saison sprechen. Gab auch die Frage vom lieben Franz Ferdinand via Twitter. Welche Gründe sprechen noch für Ferdinand Feldhofer?
Leider nicht mehr so viele aus meiner Sicht. Also wir haben das ja schon letztens ein bisschen angeschaut. Ich glaube, seitdem er beim GRK übernommen hat, hält Ferdinand Feldhofer bei nur 3 Siegen und auch heuer wartet man ja auf diesen ersten Punkt. Ich meine, ja, immerhin 5 Remis geholt, aber es bringt dich in der Tabelle im Endeffekt ja auch nicht weiter. Und es ist einfach spielerisch dann auch zu wenig, finde ich, unter der Leitung von Feldhofer.
Eben, weil also sind die XL helfen da halt echt nicht weiter, wenn man sich anschaut, der LASK hat doppelt so viele Spiele verloren, aber eben mehr Punkte am Konto als der GRK. Wenn der GRK von diesen 5 Unentschieden 1 gewinnt, schaut schon ein bisschen besser aus, dann stehen sie auf Rang 10. Aber ja, ich sehe nicht so wirklich eine Entwicklung in die richtige Richtung. Ich
muss mich sogar korrigieren, es sind 2 Sieger bislang gewesen in der Bundesliga für den Feldhofer. Und das in 18 Spielen. Also davon, das ist aber auch ein bisschen bezeichnet, 19 Spiele, verstehst du, und das sind 2 Sieger, 11 Unentschieden, 6 Niederlagen. Also,
ja, man kommt aber nicht vom Fleck.
Na eben, und, aber Feldhofer gefühlt beim GRK der Remis-Kaiser.
Ja, absolut. Jetzt, da geht es dann zu Hause gegen den BAC und gegen Hartberg. Also da darf man gespannt sein, was dort der GRK abliefert. Er kann noch immer einen Turnaround schaffen, aber es muss jetzt, glaube ich, zwingend auch ein Dreier her aus Feldhofer-Sicht. Zumindest einen Treffer gab es bei Blau-Weiß Linz gegen Altach und er hat endlich in dieser Saison angeschrieben. Ronny Waldo beim Startelf-Comeback hat der unfassbar stark gemacht. Also das ist wirklich, das kann nur Ronny Waldo, glaube ich, in der Liga. Mit dieser Körpergröße nämlich, ja.
ja, Fuchs. Also, dass er den Kopfball so setzt, eben entgegen die Laufrichtung von Stojanovic. Richtig fein gemacht und ganz ehrlich, auch wenn ein schon weiß man, bislang den Ausfall auch von Ronny Waldo gut kompensiert hat, ein Ronny Waldo, wenn er fit ist, den brauchst du trotzdem wie ein bisschen Brot und das hat man bei Blau-Weiß einfach gerade wieder gesehen. Du hast vorher gemeint, Radkov ist ein Kandidat für einen Torschützenkönig. Ich sagte auch, wenn es erst jetzt das erste Tor ist von Ronny Waldo, der wird da sicher auch noch mitmischen und diesen Titel verteidigen wollen.
Puh.
Ja,
er wird den Titel verteidigen wollen.
Ja. 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 Und ich sagte, er kann es auch noch schaffen.
Ja, schauen wir. War ja sehr emotional dann auch beim Torjubel, das Trikot von Anderson in die Kamera gehalten, beziehungsweise in die Kurve. Der hat sich ja in der Vorwoche verletzt, hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Sehr emotional. Dann auch das Interview von Ronny Waldo bei den Kollegen von Sky, hat Folgendes gesagt: das ist nicht leicht für uns. Er ist mein bester Freund. Ich hoffe, er kommt sehr stark zurück. Er ist immer in meinem Herzen. Und ich glaube, das spricht eben einerseits für Ronny Waldo und auch diese ganze Brasilo-Connection in der österreichischen Bundesliga, wo, glaube ich, Ronny Waldo schon so ein bisschen also diese Papa-Funktion übernommen hat von Thiago de Lima Silva.
Ja, das oder? Sehr gut. Hast du sehr gut gesagt.
Ja. Danke.
Wahnsinn.
Weil ich meine, Thiago de Lima Silva ist ja, glaube ich, schon derjenige, der da so dieser... der damals immer so als diese Papa-Figur auch gedient hat, wo
sie die ganzen... Ländler halt die Connection gehabt hat nach Brasilien und dass sehr viele Brasilianer bei diversen Vorarlberger Clubs aufgeschlagen sind und er halt so ein bisschen das Bindeglied war. Aber ja, wahrscheinlich ist Ronny Waldo zumindest jetzt der Großonkel.
Ja, also sicher nicht mehr so. Zweite Saisonniederlage für den SC Altach und Blau-Weiß Linz überholt mit diesem Sieg den LASK in der Tabelle und rangiert auf Platz 10. Ein Punkt vor den LASK und zwei Punkte vor dem GRK. Und abschließend in dieser Runde feiert der WRC den nächsten Dreier. Still und heimlich klettert man weiter nach oben. Nur mehr drei Punkte hinter Rapid auf Platz 3 und ausgerechnet ein Ex-Linzer hat das Tor besorgt.
Ausgerechnet René Renner.
Ausgerechnet René Renner.
Ja, aber was war denn da schon wieder mit der Lastdefensive los? Ich meine, seien wir nicht böse, sehr zurückhaltend. Der René Renner steht ja gefühlt eine Ewigkeit da und dreht sich nach links, dreht sich nach rechts, schaut, wo spiele ich ihn hin? Wurscht, dann schiebe ich ihn selber ins lange Eck. Und zack, ist passiert. Viertes Auswärtsspiel für einen Lask, vierte Niederlage. Also eine Bilanz des Grauens bislang.
Also auch kein Trainereffekt vorerst.
Richard, zum wievielten Mal ist er schon Interims? Zweiten Mal.
Ihr könnt euch noch erinnern, wo er eigentlich als neuer Cheftrainer vorgestellt worden ist und dass man dann draufgekommen ist, dass er nicht die nötige Lizenz hat und dann Thomas Darasch übernommen hat.
Das war
noch gar nicht so lange her.
Da war er nur ein paar Stunden
Interims. Das war vor einem Jahr circa, genau, oder?
Ja,
Darasch war auch in den ersten Runden schon gegangen.
Vor der Lizenzierung war das. Vor der Lizenzierung.
Achso, dann ist schon...
Darasch Amtsantritt.
Amtsantritt vor eineinhalb Jahren.
Also... Ja, vor eineinhalb Jahren. Also, Ritscher, Darasch, wen haben wir noch gehabt?
Nein, das ist ein Shop.
Ein Shop haben wir auch gehabt, genau. Ja. Und jetzt auch und Ende Joao Sacramento, über das sollte man auch ein bisschen sprechen. Du gewinnst das Derby gegen Blau-Weiß Linz und ein paar Tage später bist du weg. Das kennt man irgendwie vom LASK.
Stimmt, der wollte gehen.
Ja, kurios. Wir werden nie erfahren, ob das vielleicht nicht doch funktioniert hätte. Mit Joao Sacramento und dem LASK. Ich weiß auch nicht. Mag da auch nicht drüber spekulieren, aber ja, Fakt ist, dass er anscheinend einen recht einfachen Ausweg dann genommen hat letztendlich.
Weil sich eine andere Tür womöglich geöffnet hat.
Ja, und
Richtung
zwar...
Richtung Lissabon.
Er ist richtig. Sag einmal Ziehvater, ich meine, er war ja immerhin fast 3 Jahre sein Co-Trainer bei Tottenham und auch bei der Roma, ist ja bei Benfica Lissabon. Und scheinbar dürfte
José Mourinho, muss man auch sagen.
Ja, genau.
Wer ist Ziehvater?
Natürlich. Ja, ich glaube, das wissen die meisten, aber ja, danke dafür. Es scheint so, als ob er dort wieder aufschlagen wird und wieder ins zweite Glied rückt. Ja, schade, ich habe mir eigentlich schon von ihm erwartet, nachdem er jetzt da so lang Co-Trainer war, dass er jetzt da wirklich sich ein Denkmal auch setzen will als Cheftrainer. Gut, lang hat er es nicht versucht, im Endeffekt nimmt dann den einfachen Weg, geht halt zurück in die Heimat, ist ja auch was Feines, Benfica Lissabon, Traditionsclub, Champions League auch noch dabei, also ich verstehe schon, dass Lissabon über Linz nimmst, nichts gegen Linz.
Okay. Der Benji, 19:08, machen wir schnell weiter. Ist der LASK noch zu retten und wenn ja, welcher Trainer schafft es, diesen Haufen wieder zurechtzubiegen? Mir fehlt auch momentan irgendwie so der...
Peter Backhult, nein, ich weiß nicht. Der ja. Hat ja auch eine LASK vergangen, oder? Peter Backhult? Peter
Backhult war bei...
Ich bin jetzt nicht sicher.
Nein, in Linz war er, aber ja. Er war bei
okay.
Stahl-Linz, FC Linz. Er war bei First Linz. Schau kurz, ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei der First war.
Ja.
War er bei der First?
War ja.
Er bei der
First? Ja, war er. Gut, okay.
Schatz.
Verzeihung, kann ich auch nicht
92, 93.
Also ich bin noch blutjung.
Ja, das war schon klar, du warst noch gar nicht auf der Welt.
Na, ja. Peter Backhult und Sigmund Gruber.
Ja, war das, ja.
Ja. Nein, aber mir fällt es sonst auch an, also das wird es einfach mal so daher gesagt, mir fällt es sehr an Alternativen.
Ich glaube, letzte Woche hat mir dann gleich gerade, als der Sacramento rausgeschmissen worden ist, hat mir ein User auf Twitter getaggt mit, wer soll jetzt übernehmen, dass wir eine Spezialausgabe machen sollen, mit einem Foto, glaube ich, von Nena Bielica und Nestor El Maestro. Also das ja. Wären vom Habitus zwei Trainer, wo ich mir vorstellen könnte, die würden auf jeden Fall den LASK aufmischen.
Ich weiß nicht, wie, ob es positiv oder negativ ist. Nenad Bjelica und Nestor El Maestro als Trainerteam.
Bis deppert, ja.
Und beim ja. LASK unter Sigmund Gruber wäre Wahnsinn. Wäre definitiv eine langfristige Lösung.
Ja, definitiv. Langfristig.
Also, wir haben das Trainer-Duo zusammengestellt mit Nestor El Maestro und Nenad Bjelica. Wer ist Cheftrainer, wer ist Co? Nein, Nenad Bjelica muss Cheftrainer.
Schon.
Gleichberechtigt.
Gleichberechtigt.
Also, Bogart jetzt Helm bei St. Pölten oder so.
Und Peter Backhold noch als Spezialtrainer.
Sportdirektor
Peter Backhold.
Stürmertrainer.
Also Sportdirektor haben sie, Sportvorstand. Ja. Irgendwas finden wir schon.
Weißt. Gut, ja. Also gut. Wir haben die Lösung für den LASK. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter mit Vaganza-Konferenz.
Sagen nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und da sind wir auch schon wieder zurück mit der Rubrik Vaganza-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von Lesi Vandese via YouTube. Bitte um Einordnung, sind die Mannschaften nochmals enger zusammengerückt und ist im internationalen Vergleich die Leistung der Bundesliga am Abnehmen oder Zunehmen?
Sind die Mannschaften enger zusammengerückt? Ja. Internationaler Vergleich der Leistung der Bundesliga am Abnehmen oder Zunehmen? An Spannung zunehmen, an Leistung im internationalen Vergleich eher abnehmen.
Ja, ja.
Was heißt im internationalen Vergleich?
Wahrscheinlich Europacup, schätze ich, oder? Also was
sonst? Meine, alle Mannschaften, die nicht im Europacup sind, denen ist ja der Europacup in der Saison ziemlich wurscht, würde ich jetzt mal sagen. Die 5-Jahres-Wertung, auch wenn das immer so hochgehalten wird. Aber ich glaube, es ist doch auch scheißegal, was wir jetzt da international abreißen. Ich bin der Meinung, eine spannende Bundesliga ist gut für das Produkt Bundesliga. Und das ist wichtiger, als wenn halt jetzt ein, zwei Mannschaften dann da drüber mähen, international und vielleicht ins Viertelfinale oder Halbfinale irgendwo einziehen. Aber wichtig, ich habe keinen Bock auf so schottische Verhältnisse der 90er oder 0er Jahre, wo die Glasgow Rangers und Celtic halt 30 Punkte Vorsprung vor, keine Ahnung, St. Mirren oder so gehabt haben.
Ja, aber ist doch fein, dass wir gerade beides haben. Einerseits eine richtig spannende Liga und das nicht nur seit dieser Saison und dass international zum Beispiel eben mit Rapid im Viertelfinale auch einiges gegangen ist. Also von daher nehme ich sehr gern beides in dem Fall.
Das, der Chor vom Harald, sehr schön. Und für die nächste Frage brauchen wir wieder unser Intro. Prozente mit Patrick und Harald. Die Frage von Soccerfix via YouTube. Wie viel Prozent gebt ihr Thomas Letsch, dass er über die Länderspielpause Trainer von Red Bull Salzburg bleibt? Die Frage gebe ich weiter an den Patrick und Harald.
Ganz ehrlich, da will ich den Harald immer beginnen lassen, weil eigentlich hat sie immer geheißen Prozente mit Harald.
Ja, fange ich gerne an. Über die Länderspielpause hinweg gebe ich Thomas Letsch als Salzburg-Trainer 71%.
Okay.
Ich glaube, wenn Red Bull Salzburg den Trainer wechselt, dann tendenziell erst im Winter.
Das könnte aber zu spät sein, deswegen sage ich 50%.
Sehr gut.
Und sie spielen ja jetzt auch gegen Rapid am Wochenende, gell? Also just saying, das wird dann schon sehr spannend werden.
Legendary.
Legendary.
Legendary. Server. So, und eine Frage vom Alex Inho. 6981 ist auch noch via YouTube reingekommen, auch mit einer Prozenteaufgabe für euch. Prozente bitte für alles. Austria-Titel, Rapid-Einbruch und natürlich korrekte Wahrentscheidung, Eingriffe und was euch sonst noch so einfällt. Wir machen jetzt dann nur Austria-Titel. Also, wie viel Prozent gibst du dem Meister Austria-Wien 2026, Harald?
8.
Gut, das heißt, was mir gefallen ist, waren 10. Sind wir jetzt nämlich in der selben Richtung. Ja.
Auf Augenhöhe fast.
Was waren das Prozente für korrekte Wahl?
Ja, weiß ich auch nicht.
Das checke ich auch nicht.
Ja. Null. Null Prozent. Oh. Ah, nein, eh. Waren eh gute auch immer dabei. So ist es jetzt ja nicht. Darf man nicht immer...
Genau
in Riedweiß.
Ja, Entschuldigung. Ja. Bitte, schneiden wir es raus.
Ich glaube tatsächlich, nur ganz kurz was zu sagen. Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele korrekte Wahlangriffe, die wir alle nie mitbekommen, weil sie im Hintergrund stattfinden.
Ja, beziehungsweise über die werden wieder nicht gesprochen, wenn wir ehrlich sind. Ja, also das...
Ja, dann... Ne, das ist wurscht. Dann sollen sie es doch einfach auch sagen, was sie alles richtig gemacht haben und nicht die falschen Sachen. Und dann wieder die falschen Sachen beweihräuchern, als das war eh richtig.
Ich wollte gerade sagen, findest du, also, dass beim Wahlrückblick sie sich selbst schlecht machen?
Nein, das wäre mir noch nicht aufgefallen.
Ja. Also da würde ich rein von der Kommunikationsart und Weise auch aufpassen, was man macht. Also da jetzt in Dinge so schaut, was man richtig gemacht hat. Ich würde eher mal defensiv. Piano, Patrick. Piano, okay?
Sag das nicht mir, Piano, ich schreibe dir Aussendungen nicht.
Was ist das Gegenteil von Piano?
Forte.
Forte! Wir verlangen natürlich ein Abo. Also für alle, die uns noch nicht abonnieren, dann folgt uns bitte auf YouTube und natürlich auch im Podcatcher eures Vertrauens. 5 Sterne brauchen wir sind noch immer am Brainstormen. Was machen wir bei diesem 15K-Special? Es wird, glaube ich, wirklich legendär. Die Idee ist es, dass wirklich der Patrick während diesem 15K-Special, dass ihm da währenddessen die Haare gemacht werden. Mit Spangen, vielleicht ein bisschen schminken, wissen wir noch nicht ganz.
Nein,
genau, was wir machen.
Das haben wir nicht gesagt.
Aber Haare werden wir auf jeden Fall präparieren.
Ja, Haare dürft ihr präparieren,
ja.
Aber nichts abrasieren, weil sonst darf ich nicht mehr ankommen. Also
so. Das
ist ein No-Go, gell?
Ja. Also, ich habe mir gedacht, so ein bisschen etwas höhere Stirn.
So ein Streifen?
Nein, etwas höhere Stirn oder halt Ronaldo, R9.
Jesus, nein.
R9? R9, komm.
Nein.
Komm, mach es für uns, mach es für die User.
Du mach jetzt weiter.
Ja, ey, wir müssen zwei der Konferenz auch noch.
Jetzt drehen wir einmal die Videorechte, damit wir es aufnehmen können.
Ja, stimmt ja. JStary05 via Instagram oder JStary05 kommt jetzt der Beat-Downfall und wird die Austria Meisterkandidat. So ein bisschen haben wir das mit den Prozenten eher schon eingeordnet. Ich glaube nicht, dass ein Beat-Downfall kommt. Das ist, die Stimmung nach einer Derby-Niederlage ist natürlich im Keller, das ist mir schon klar. Aber es ist halt unterm Strich auch nur eine Partie. Ich weiß, oh, nur eine Partie. Es ist wie ein Derby.
Ich sehe jetzt keinen ganz argen Rapid-Einbruch kommen.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Aber ja, wenn die Austria noch ein, zwei Spiele gewinnt in den nächsten 3 Runden, dann sind sie auch Meisterkandidat.
Auch. Wie du sagst, 3 Runden bis zu Salzburg.
Ja. Und abschließend, Derby-Sieger Simon via Twitter. Ich hoffe, meine Frage von letzter Woche wird beantwortet. Klar, Simon, ist Stöger nach der Derby-Niederlage bereits angezählt?
Nein.
Nein. Alles gut. Also von dem her, es bleibt spannend. So soll es ja auch sein in der Admiral-Bundesliga. Das war die Ansa-Konferenz Episode 57. Gebt euch auch heute noch. Die Zwara-Konferenz kommt auch noch online am Abend und davor schon auf lowlines.at. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Servus.
Hypen nicht vergessen. Servus.